Ich denke, wir werden nicht nur von der Güte des Herrn singen, sondern auch von der Güte des Herrn hören. Heute Morgen steht ein Text vor unseren Augen aus dem Buch Nehemia. Wir sind gespannt, Ruben, was du uns da mitgebracht hast. Aber ich lese zunächst mal den Text, 4 Verse aus dem 1. Kapitel. Dort heißt es: Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war. Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sagten zu mir: Die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang, und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und dann 6 Verse aus dem 2. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Und es geschah im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand. Da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich aber war nie traurig vor ihm gewesen. Und der König sagte zu mir: Warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, das ist es nicht, sondern ein trauriges Herz. Da bekam ich einen furchtbaren Schrecken und ich sagte zum König: Der König lebe ewig. Warum sollte mein Gesicht nicht traurig aussehen, wo doch die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, verödet daliegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Und der König sagte zu mir: Um was also bittest du? Da betete ich zu Gott, zu dem Gott des Himmels, und sagte dann zum König: Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so wollest du mich nach Jerusalem senden, zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Da sagte der König zu mir, und die Königin saß neben ihm: Wie lange wird deine Reise dauern, und wann wirst du zurückkehren? Und es war wohlgefällig vor dem König, so dass er mich sandte, und ich gab ihm eine Zeit an. Soweit der Text. Um Gottes Segen, wir sind gespannt.
Ja, schönen guten Morgen auch nochmal von mir. Und ja, ich freue mich, dass ich heute nochmal hier bei euch sein kann. Ich glaube, es war letztes Jahr so ziemlich dieselbe Zeit gewesen sein. Irgendwie im November, wo ich das erste Mal hier war. Und ja, ich war letztes Mal hier. Ich sage nochmal kurz 3 Sätze zu mir. Ich bin Mitarbeiter mit meiner Frau im Bibelcenter. Ich mache so ein bisschen Instandhaltung von Gebäuden und Fahrzeugen und Grundstücksflächen und so weiter, aber eben auch wie heute hier Predigtdienste oder bin auch auf Infoständen unterwegs. Und ja, wir haben letztes Jahr, hatte ich glaube ich gesagt, da war unsere Tochter noch nicht geboren und jetzt, die ist letztes Jahr im Dezember geboren. Wir sind jetzt fast ein Jahr zu dritt und es ist interessant. Ja, so viel kurz zu mir. Kommen wir zum Wort Gottes und das Predigtthema hast du schon genannt. Vom Schutt zur Mauer. Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Da muss ich so ein kleines bisschen ausholen. Wir haben vor ungefähr 3 Jahren, im Frühjahr 18 müsste das gewesen sein, an einem von unseren Gebäuden einen großen Umbau gehabt. Wir haben komplett die obere Etage abgerissen, das Dach abgerissen. Und ich habe letztens so durch mein Handy gescrollt und bin irgendwie da gelandet und kam nochmal so die ein oder andere Erinnerung hoch. Wir haben 135 Tonnen Bauschutt entsorgt, 9 Tonnen Holz und noch ein paar andere Sachen, aber es war jetzt nicht so erwähnenswert. Und dann wurde das in Holzständerbauweise wieder aufgebaut und wer das schon mal gesehen hat, der weiß, wie schnell das eigentlich geht, wo vorher nichts war. 2 Tage später stehen da Wände und alles. Und dann ist das schon irgendwie ernüchternd, wenn man beim Abriss dabei war und weiß, wie viel Arbeit da drin gesteckt hat, nur schon in der Entsorgung. Und dann dauert das 2-3 Tage und dann stehen da alle Wände schon wieder. Das ist dann schon irgendwie überraschend. Und in der Vorbereitung auf die Predigt habe ich mir Nehemia angeschaut. Und beim Lesen dachte ich so, boah, was für ein krasser Typ. Einfach so ein Macher. Er hat das so zu seinem Projekt, zu seinem Auftrag gemacht, die zerstörte Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Und die Mauer lag, wir haben es gelesen, in Schutt und Asche. Und das wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Schutt gewesen sein als bei unserer Baustelle vor 3 Jahren. Ich habe jetzt keinen Vergleich und keine Zahlen, aber so eine Stadtmauer, die ist ja jetzt auch nicht so eine Gartenmauer, die man irgendwo mal so drumherum zieht, sondern das ist, glaube ich, schon so was Massiveres. Und wer mal in Israel war und vor der Westmauer da gestanden hat, der kann sich vielleicht vorstellen, was das für ein Projekt sein muss, sowas aufzubauen. Ich fasse noch mal kurz den geschichtlichen Hintergrund zusammen. Die Mauer wurde zerstört im Jahr 586 vor Christus. Und das kann man in 2. Könige nachlesen, machen wir jetzt nicht. Es steht dann da, dass das ganze Heer der Chaldäer bei dem Obersten der Leibwache war und sie rissen die Mauern von Jerusalem ringsum nieder. Die Stadt und die Mauer lagen also in Trümmern. Im Buch Esra liest man dann, dass der Tempel zwar wieder aufgebaut wird und auch eingeweiht wird. Und das war zeitlich 516 vor Christus, also 70 Jahre danach, nach der kompletten Zerstörung, wurde der Tempel wieder aufgebaut. Die Mauer lag allerdings immer noch zerstört. Und dann hier, wir haben es gelesen gerade, oder du hast es vorgelesen, im Nehemia 2, erfährt dann Nehemia von diesem Zustand der Mauer. Und das war ungefähr im Jahr 445 vor Christus. So, jetzt ganz viele Zahlenverwirrung. 140 Jahre nach der Zerstörung lag die Mauer immer noch da und nichts ist passiert. 140 Jahre ist eine lange Zeit. Wir beschweren uns schon mal, wenn Baustellen auf der Autobahn länger als 2 Monate dauern. Gut, dass wir nicht damals gelebt haben, also ich zumindest. Als Nehemia davon erfahren hat, wie es in Jerusalem ausgesehen hat, hat er was getan? Er setzte sich hin, weinte und er betete. Er konnte wahrscheinlich nicht ganz glauben, dass die Mauer immer noch mehr Schutt wie Mauer war und das nach 140 Jahren. Für die meisten Bewohner von Jerusalem lag also eigentlich direkt vor ihrer Haustür der Bauschutt aus eigentlich längst vergangenen Zeiten. Und so komme ich zum ersten Punkt, so diese Zeitreise-Schuttdeponie. Ja, die Bewohner von Jerusalem standen vor Trümmerhaufen, für die sie persönlich gar nichts konnten. Vielleicht haben sie auch gar nicht viel darüber nachgedacht, wo der Schutt eigentlich herkommt. Vielleicht wollten sie auch gar nicht erst anfangen, daran herumzugraben, weil wenn man anfängt, an so Schutthaufen rumzugraben, dann kommen Dinge zum Vorschein, die schon mehr als 100 Jahre vorher passiert sind. Und deshalb vielleicht mal besser die Finger davon lassen. Trotzdem macht ihnen dieser Schutt aus der Vergangenheit sehr zu schaffen. Und Nehemia, der wusste, woher diese Trümmer kamen. Und als er weinte und betete, was hat er gebetet? Ich lese es kurz vor. Kapitel 1, Vers 6 und 7, da steht das Gebet von Nehemia. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht, für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst: Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Er bezieht sich hier selbst mit ein in Vers 6. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Ja, das Volk hatte gesündigt und hat treulos gehandelt. Und Nehemia zitiert hier die Worte, die Mose gegeben wurden. In Vers 8, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Genau das ist jetzt hier der Fall, wo einst die stolze Stadt Jerusalem gestanden hat. Steht das Volk hier 140 Jahre später vor einem Haufen Schutt aus der Vergangenheit. Sie stehen vor dem Schutt ihrer Sünde. So ähnlich geht uns das manchmal auch beim Bauen und Renovieren. Wir stoßen ab und an auch auf Schutt aus der Vergangenheit. Und wir haben noch ein anderes Gebäude in Breckerfeld, das ist um das 18. Jahrhundert gebaut. Ein Teil ist wahrscheinlich sogar noch älter. Und wenn man da mal so ganz kurz was renovieren will, dann ist das meistens nicht ganz kurz, sondern ist auch so eine Zeitreise in die Vergangenheit. Und es gibt so schöne Zeitreisen, es gibt aber auch nicht so schöne. Und ja, bei den Arbeiten ganz am Anfang wurden teilweise in den Wänden noch Sachen wie Hakenkreuze und Schilder gefunden, Blechtafeln mit SA-Sturmlokal, Aufschriften. Das ist auch so ein Teil unserer Vergangenheit als deutsches Volk. Da sind aber wir persönlich nicht für verantwortlich. Trotzdem ist es da, lässt sich nicht aus unserer Geschichte streichen. Und es fällt uns Jahre später immer noch auf die Füße. Ganz praktisch ist das aber auch so, wenn wir einfach, wenn es nur eine Steckdose ist, die man neu machen will, man findet viele interessante Dinge in so einem alten Haus. Und wenn es Bauschutt ist, Pferdemist, der als Dämmung benutzt wurde, ist es interessant. Wir müssen als erstes erkennen und einsehen, dass Handlungsbedarf besteht. Klar, bei so Renovierungsarbeiten ist es einfach, man sieht, wo das Problem ist. Und es ist eigentlich offensichtlich, was zu tun ist. Aber wie sieht das bei mir persönlich aus? Wie sieht das bei dir aus? Sehen wir unsere eigenen Schuttdeponien in unserem Leben? Viel wichtiger, als sie zu sehen ist, ob wir auch erkennen, dass es Schutt ist. Und diese, ich sage mal, Deponien haben die unterschiedlichsten Größen. In unserem Leben, bei dem einen ist vielleicht hier ein riesiger Schutthaufen aus Hochmut, vielleicht drumherum noch ein Haufen Geiz, Betrug. Beim anderen ist es vielleicht Neid, Bosheit, Lästerung. Ich denke, jeder weiß da am besten, wo welche Schutthaufen in seinem Leben vorhanden sind. Wo sie herkommen, das wissen wir auch. Es steht in Markus 7, Vers 21, von innen heraus, hier aus dem Herzen des Menschen, da kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Ja, bei diesem Schutt ist Sünde gemeint. Wir sehen die Sünde allerdings sehr oft nicht. Oder vielleicht wollen wir sie auch nicht sehen. Klar, wenn man oben drauf steht auf dem Schutthaufen und vielleicht schon Grünzeug, Moos drüber gewachsen ist, dann ist das auch schwer zu erkennen, dass es ein Haufen aus Schutt ist. Und vielleicht sahen genauso auch die Trümmer der Stadtmauer aus, überwachsen mit Grünzeug. Und so eigentlich landschaftlich schon eingepasst in das Ganze drumherum. Klar, jetzt kann man sagen, ah, das lasse ich besser mal so, dann sieht das nämlich auch keiner. Dann gibt es auch keine Probleme, wenn alles so bleibt, wie es ist. Dann sollten wir am besten stark darüber nachdenken, von diesem Schutthaufen wieder zurück auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Dann erkennen wir, dass der Schutt oder die Sünde, dass die immer noch da ist. Und die ist auch nicht weg, nur weil wir sie nicht mehr sehen oder uns anstrengen, sie nicht mehr sehen zu wollen. Müssen wir uns vom Herrn führen und leiten lassen, dass er uns zeigt, wo noch Sünde in unserem Leben vorhanden ist, die wir vielleicht schon gar nicht mehr sehen können, weil die vielleicht schon so weit in der Vergangenheit liegt. Es gibt natürlich auch Dinge, ja, die wollen wir nicht sehen, wo es vielleicht ungeklärten Streit mit jemandem gibt oder wo Meinungsverschiedenheiten herrschen, die ja zur Trennung, zur Spaltung führen. Und das ganze Thema wird einfach so unter den Teppich gekehrt, weil wir das eigentlich nicht, wir wollen uns da nicht dran wagen, wir wollen das eigentlich gar nicht sehen und wir wollen es auch nicht klären. Es ist aber wichtig, dass wir Schutt erkennen, weil Schutt auf dem Weg ist immer ein Hindernis. Und das ist auch mein zweiter Punkt. Stolperfalle, Schutthaufen. Ja, Stolperfalle, Schutthaufen. So ganz nach dem Motto, wenn ich, bevor ich was auf die lange Bank schiebe, kehre ich es lieber unter den Teppich. Wenn aber alles unter den Teppich gekehrt wird, dann kann man irgendwann nicht mehr laufen, ohne zu stolpern. Und dann wird das zu einer Stolperfalle und zu einem Hindernis in unserem Leben. Kommen wir nochmal zurück zu Nehemia. Er war jüdischer Abstammung und er zählt sich selbst auch zu den Kindern Israels. In Nehemia 1, Vers 6, ab Vers 5 eigentlich, beginnt ja das Gebet von Nehemia. Und in Vers 6 lesen wir, wie er sich damit einbezieht, wo er sagt, mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Er war also jüdischer Abstammung, er hatte aber einen sehr verantwortungsvollen Job am Königshof. Er war Mundschenk des Königs Artasasta. Auch das geht aus dem Text hervor in Nehemia 1 am Ende in Vers 11, wo er selbst von sich sagt, ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Mundschenk zu sein war damals, glaube ich, schon ein großes Vorrecht. Es war ein großer Vertrauensbeweis, dass man dem König den Becher anreichen durfte. Dort am Königshof hatte Nehemia also eine gute Stellung, einen guten Job. Und dort am Königshof hat er aber auch von dem Zustand der Mauer erfahren. Er hatte erst nicht so den richtigen Lösungsansatz. Er hat das erstmal zu seinem Gebetsprojekt gemacht. Und dann kam eines Tages die Situation aus Nehemia 2, wo er genau wusste, was zu tun ist. Der König fragt ihn, warum guckst du so traurig? Warum schaust du so traurig? Und er erkennt hier in dem Moment, dass Gott ihm diese Situation schenkt und er sagt dem König, was ihm auf dem Herzen liegt. Und sein Anliegen, sich Urlaub nehmen zu können, um die Mauer Jerusalems aufzubauen, wird ihm sogar gewährt. Das finde ich schon, also da habe ich das erste Mal gedacht, da steht eigentlich in der Bibel was von Urlaub, weil er hat eigentlich seinen Job und er fragt den König, ob er sich Zeit nehmen kann, um die Mauer wieder aufzubauen in Jerusalem. Und das ist auch noch nicht alles. Wenn man weiterliest in Nehemia 2, Vers 7, da bekommt er Briefe mit vom König, die ihm freies Geleit durch das Land gewähren. Und obendrauf kriegt er in Vers 8 noch einen Einkaufsgutschein fürs Bauhaus des Königs, wo steht, dass er einen Brief bekommt, um sich Balken mitzunehmen und Holz von den wie steht es hier, auch einen Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirks, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann. Er hat eigentlich alles, was er braucht, und dann geht's los, ab zur Baustelle. Das erste Mal, was er so macht, ist so eine Baustellenbegehung, erstmal gucken, was muss man machen. Und in Nehemia 2, Vers 13 ist das beschrieben. Ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in Richtung der Drachenquelle und zum Misttor, und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren, und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Und ich ging hinüber zum Quelltor und zum Königsteich, aber da war für das Tier unter mir kein Platz zum Durchkommen. So stieg ich in der Nacht das Tal hinauf, untersuchte die Mauern und kehrte dann um durch das Taltor wieder heim. So, ist euch aufgefallen, wo die Stolperfalle schriftlich ist? Ja, die Stolperfalle ist hier für das Tier, wo kein Platz zum Durchkommen ist. Man weiß nicht, wird hier nicht beschrieben, war es ein Esel, war es ein Kamel, war es ein Pferd, ist auch egal. Auf jeden Fall muss so viel Schutt dort gewesen sein, dass man dort nicht mehr normal mit diesem Tier hergehen konnte oder reiten konnte. Also, absteigen, klettern ist angesagt. Und das in diesen Adiletten von damals und nicht so schöne Wanderschuhe wie heute. Das Ergebnis war schnell zu erkennen, um überhaupt dort arbeiten zu können, muss erstmal alles weg. Der ganze Schutt muss weg und dann kann Stück für Stück wieder aufgebaut werden. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Heute ist das auch leicht gesagt. Mit einem Bagger, Radlader, irgendwelchen Maschinen geht das relativ einfach. Aber damals mussten die wirklich jeden Stein von Hand umdrehen. Und ich glaube, das war schon ein echter Knochenjob. So wie es dort ausgesehen haben muss, kann man sich vielleicht ansatzweise vorstellen, wenn man noch die Bilder im Kopf hat vor ein paar Monaten von dem Hochwasser, von den Bildern aus Erftstadt oder aus dem Ahrtal, wo man Berge von Schutt und Müll gesehen hat, wo Verwüstung und Chaos geherrscht hat. Und ich glaube, ja, so oder so ähnlich wird es auch da ausgesehen haben. Jerusalem ist nochmal ein bisschen was anderes. Man müsste heute zum Beispiel 20 Meter Erde, Geröll und Schutt abtragen, um auf die Straßen von damals zu gelangen. Hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist so, dass Jerusalem 17 Mal zerstört und wieder aufgebaut wurde in den letzten 2000 Jahren. Und wenn man schon mal in Jerusalem war, da gibt es so, oder war schon jemand mal da, Jerusalem? Perfekt. Da gibt es ja diese großen, dicken Glasscheiben im Boden, zum Beispiel an der Westmauer, wo man so runtergucken kann auf die alte Mauer oder auf die alten Gebäude. Und ja, die da waren, wissen vielleicht, was ich meine. Und die nicht wissen, was ich meine, die müssen dann unbedingt mal dahin. Man kann da runtergucken und ich weiß nicht, wie viel Meter, aber da bekommt man mal so eine kleine Vorstellung davon, auf was für einem Haufen von Schutt Jerusalem eigentlich steht. Gut, damals waren es vielleicht keine 20 Meter bei Nehemia, aber man hat mit diesen niedergerissenen Mauern noch ein ganz anderes Problem, nämlich die Verteidigung vor Feinden. Ist eigentlich gar nicht möglich gewesen damals ohne Stadtmauer, weil jeder konnte einfach rein und raus, so wie er wollte. Und diese Chance, die wollten die Feinde auch nutzen. In Nehemia 4 lesen wir dann von den Widersachern. Ja, Nehemia 4, ich lese mal ab Vers 4. Juda sprach, die Kraft der Lastträger wankt und es gibt so viel Schutt, wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Unsere Widersacher aber sprachen, die sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Ja, die Arbeiter, die waren kraftlos, müde vom Aufräumen, vom Schutt wegräumen. Und genau das will der Feind ausnutzen. Und er will den Bau der Mauer beenden, indem sie die Arbeiter erschlagen. Ja, der Schutt bremst also den eigentlichen Bau der Mauer extrem aus. Und somit ist es ein Hindernis und eine Stolperfalle. Und trotzdem ist der einzige Weg, um das wieder aufzubauen, die Entsorgung und die Bereinigung von sämtlichem Schutt. Wenn ich so durch die Bilder gescrollt bin und ich hätte mir überlegt, wo ich am Anfang von unserer Baustelle da gesprochen hatte, wenn das alles da liegen geblieben wäre, diese 135 Tonnen Schutt und Holz und was nicht noch alles da gewesen ist, man hätte gar nichts aufbauen können. Es wäre gar nicht möglich gewesen, weil es wäre einfach ein Chaos gewesen. Der ganze Umbau wäre gescheitert an Bergen von Müll, Bauschutt und es wäre eine riesige Stolperfalle geworden. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei mir? Gibt es da nicht auch immer wieder so Falten im Teppich, wo wir immer wieder versuchen, so unseren Sündenschutt drunter zu fegen? Also ich kann das von mir sagen, wenn ich sonst eigentlich nicht so gerne einen Besen benutze. So in dem Fall bin ich oft wie so eine Kehrmaschine. Und das ist noch gar nicht so lange her, habe ich mich mit meinem Bruder, dem Joel, so ein bisschen in die Haare gehabt. Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Es ging dann auch schon mal laut hin und her und es war dann irgendwann alles gesagt. Und ja, jeder ist dann so seiner Wege gegangen. Und wir haben einfach nicht mehr drüber gesprochen, aber irgendwie war diese Beziehung so zwischen uns auch nicht mehr so, wie es vorher war. Und ich wusste, dass ich Sachen gesagt habe, die nicht korrekt waren. Er wusste das, aber den ersten Schritt zu machen, auf den anderen zu, war, da hat uns beide so eine andere Falte im Teppich irgendwie dran gehindert. Das war nämlich unser Ego. Und aus Tagen wurden dann, ja, ich glaube ein, zwei Wochen oder so, war es wirklich merkwürdig. Und wir sind jeden Tag aufs Neue über diese Falte im Teppich gestolpert. Und das hat mich irgendwie echt runtergezogen in dieser Woche. Und man hatte den Kopf so voll damit und hatte eigentlich gar nicht mehr so richtig den Kopf frei für andere oder wichtigere Dinge. Vielleicht kennt ihr sowas auch, so oder so ähnliche Situationen, wo euch Schuld und Sünde immer wieder ins Stolpern bringen. Und ja, vielleicht wie bei mir in Form von Streit, der euch lähmt. Vielleicht habt ihr Meinungsverschiedenheiten mit euren Nachbarn oder vielleicht sogar Geschwistern aus der Gemeinde, wo ihr euch vielleicht gegenseitig gar nicht mehr so richtig in die Augen sehen könnt. Und das kann einen wirklich runterziehen und kann einen schwer belasten. Gut, mit meinem Bruder, das hat sich geklärt. Wir haben den Teppich angehoben irgendwann, wir haben Schutt aus dem Weg geräumt, wir haben das dann geklärt und danach war das so ein befreiendes Gefühl, wenn man einfach wieder so, ach, jetzt ist das geklärt und wir können wieder auf dem Teppich laufen, ohne zu stolpern. Unsere Schuld, die lähmt uns und die wird uns zur Last. Und genau an diesem Punkt, da freut sich der Satan. Wenn die Mauer fällt, hat er mehr und mehr Angriffsmöglichkeiten. Und deshalb wollen wir an dem Punkt auch nicht stehen bleiben, sondern wenn der Schutt weg ist, dann können wir was Neues aufbauen. Und da komme ich zum dritten und letzten Punkt, zum Schuttrecycling. Ja, drittens Schuttrecycling. Was mich so begeistert an Nehemia und an dem Volk Israel, die haben nicht aufgegeben. Die haben nicht gesagt irgendwann so, boah, nee, jetzt haben wir, das ist ja eine schöne Idee, aber ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr jetzt, hier irgendwelche Steine durch die Gegend zu schleppen. Ja, die haben sich immer wieder aufgerappelt, obwohl es keine einfachen Bedingungen waren. Und obwohl die Feinde sogar Pläne gemacht haben, um sie zu erschlagen. Nehemia hat von dem Plan erfahren, der Feinde, hat einen Plan entwickelt, wie sie unter mehr Schutz sogar weiterarbeiten konnten. Und dann können wir in Nehemia 4 lesen, was mit dem Plan der Feinde passiert ist. Nehemia 4, Vers 9. Es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zurück zur Mauer, jeder an seine Arbeit. Ja, Gott hat ihren Rat zunichte gemacht. Es konnte also weitergehen und die Mauer konnte wachsen und höher werden. Und In Kapitel 3 steht beschrieben, wovor die Feinde eigentlich am meisten Angst haben, warum dieser Plan überhaupt entstanden ist. Nehemia 3, Vers 34. Er sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten von Samaria: Was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie es eines Tages wirklich vollenden? Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wiederbeleben, da sie doch verbrannt sind? Ja, sie hatten Angst davor, dass der Bau der Mauer wirklich vollendet wird. Sie hatten Angst, dass aus diesen Bergen von Schutt wirklich etwas Neues entsteht, eine neue Mauer. Die Feinde haben hier nichts anderes als verbrannten Schutt gesehen. Aber Nehemia und sein Team, die haben hier Recycling betrieben, wie man es vielleicht heute kennt. Recycling heißt ja wieder was aufbereiten. Und heutzutage ist das ja nichts Besonderes. Es gibt riesengroße Anlagen für Bauschutt, Recycling und wo dann nachher wieder brauchbares Material rauskommt. Ist echt interessant, habe ich sogar schon mal ein paar Dokus drüber geguckt. Ist aber auch jetzt unwichtig. Aber zurück, wie sieht das in unserem Leben aus? Kann aus meinem Leben überhaupt noch wirklich was recycelt werden? Kann da überhaupt was Gutes, Brauchbares hervorkommen bei den riesigen Bergen von Schutt oder bei diesen Anhäufungen von Sünde in meinem Leben? Wir wissen genau, wenn wir unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten, dass sie auch vergeben sind. Ja, Jesus ist für jede einzelne davon gestorben. Und das finde ich jedes Mal aufs Neue, wenn wir Abendmahl feiern, so unvorstellbar, dass das Blut Jesu ausreicht für jeden einzelnen Menschen, für jede einzelne Sünde, die wir begangen haben. Trotz diesem Wissen fällt uns das trotz allem schwer, manche Dinge hinter uns zu lassen. Und es gibt Wunden, die immer wieder neu aufreißen, die vielleicht schon ganz weit in der Vergangenheit liegen. Wir fragen uns manchmal, können diese Wunden überhaupt heilen? Und wenn ja, wie geht das? Kann unter diesen Bergen wirklich etwas Neues entstehen? Und ich weiß nicht, was ihr vielleicht gerade für Schutt vor Augen habt. Ja, können kaputte Beziehungen sein, Streit sein, vielleicht Ereignisse, wo wir uns fragen, haben wir richtig gehandelt? Haben wir richtig entschieden? Egal was es ist, es gibt jemanden, der kann damit was anfangen und der kann auch aus diesem Schutt in unserem Leben etwas Neues und etwas Gutes erschaffen. Gott kann auch aus verbranntem Schutt eine feste Stadtmauer entstehen lassen. Und mein Opa hatte einen Spruch, den hat er immer gesagt: Gott kann auch aus unserem Mist immer noch guten Dünger für die Ewigkeit machen. Ja, Gott kann auch aus unserem Mist immer noch guten Dünger für die Ewigkeit machen. Der Schlüssel dazu ist Erkenntnis und Buße. Und wir haben es gelesen von Nehemia, wo er sagt: Ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Ja, wir müssen jeden Stein aufheben und wir müssen ihn vor Gott bringen, denn von selbst wird dieser Schutt nicht verschwinden. Wir haben die Frage von den Feinden gehört: Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wiederbeleben, da sie doch verbrannt sind? Und die Antwort auf die Frage finden wir in Nehemia Kapitel 6, ab Vers. Ich glaube, ich habe mich hier vertan. Ab Vers 15. Nehemia 6, ab Vers 15. Die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies hörten, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. In 52 Tagen. Ich hab noch mal wirklich das so nachgelesen, ich konnte das erst gar nicht glauben, vielleicht habe ich mich vertan, aber in 52 Tagen, das sind keine zwei Monate, haben die von Hand diese Mauer aufgebaut. Das könnt ihr mal vielleicht drüber nachdenken heute Nachmittag. 52 Tage, habt ihr kurz so die Stadtmauer, wenn ihr so euch sowas vorstellt, wie lange manche für so eine Gartenmauer brauchen. Und die bauen in 52 Tagen von Hand eine Stadtmauer. Finde ich schon krass. Die Schutthaufen wurden entfernt und recycelt und es ist eben eine feste Mauer entstanden. Und wie es hier in Vers 16 am Ende steht, dass sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan wurde. Ja, Gott kann, Gott schenkt Vergebung und er heilt die Wunden. Und das macht uns Mut, dass auch die Glaubenshelden in der Bibel, die uns heute immer noch Vorbilder sind, auch die hatten Schutt und Sündenberge in ihrem Leben angehäuft und Gott hat aus ihrem Leben etwas Gutes gemacht und sie zu treuen und nützlichen Dienern ausgebildet. Glaube ich, glaubst du, dass unsere Berge von Schutt recycelt werden können und daraus sogar etwas Neues entstehen kann? Wir haben uns heute Morgen angeschaut, wie das gelingen kann. Als erstmal die Zeitreise, Schuttdeponie. Wenn wir an Punkte kommen, wo wir mal wieder vor einem Haufen aus Schutt und Sünde stehen, dann heißt es Achtung. Zweitens, dass es nicht zur Stolperfalle wird, dieser Schutthaufen. Dass wir erkennen, dass dieser Schutt zur Stolperfalle wird. Und wenn wir das erkannt haben, dann ist es drittens Zeit für Schuttrecycling, dass wir unsere Schuld vor Gott bringen und Buße tun und dass er aus diesem Schutt Segen hervorbringen kann. Und das wünsche ich mir und euch in dieser neuen Woche, aber auch in der Zukunft, dass wir unsere Schuttdeponien im Leben erkennen und dass wir sie nicht zur Stolperfalle werden lassen, sondern dass wir damit zur richtigen Recyclingadresse gehen, damit Gott daraus guten Dünger machen kann und wir gute und nützliche Diener für sein Werk sein können. Amen.